Podcast Streitfall. Dort, wo die Meinung auf eine Gegenmeinung trifft. Hallo alle miteinander. In regelmäßigen Abständen wird eine Debatte über Sinn und Unsinn des Provisionssystems vom Zaun gebrochen. Rudolf Mittendorfer, Versicherungsmakler und stellvertretender Fachverbandsobmann der Versicherungsmakler und Anhänger für das herkömmliche Provisionssystem, sowie Wolfgang Staudinger, Makler und Gründer der Kostenvergleichsplattform FYNAP und Anhänger einer honorarbasierten Finanzberatung, haben sich bereit erklärt, ihre gegensätzlichen Standpunkte aufeinanderprallen zu lassen.
Es ist so, dass es auch von höchster Stelle schon immer mehr Stimmen gibt, die für das Provisionsverbot sprechen. Zum Beispiel der Chef der Europäischen Wertpapieraufsicht. Der schließt zum Beispiel ein Provisionsverbot nicht mehr kategorisch aus, würde ich meinen. Und ja, Herr Mittendorfer, wie sehen Sie das? Stimmen Sie da den europäischen Wertpapieraufsichtschef zu?
Na, das ist ja nur eine Frage. Wir waren ja mit unserer Diskussion schnell fertig. Ich halte es für einen Unsinn und der Herr Staudinger halte es für keinen Unsinn. Also ich würde den Versicherungsbereich gerne getrennt sehen vom Wertpapierbereich. Ja, weil die Bestimmungen bei MiFID gehen ja jetzt schon wesentlich weiter, als sie in der ITT gehen. Aus gutem Grund, meine ich. Ja, also ich rede jetzt bewusst nicht über Wertpapiere. Das, was mit Wertpapieren ist, betrifft uns indirekt, sofern Wertpapiere in den Versicherungen sind. Aber ich bin nicht berufen, dazu zu sagen. Wir üben den Beruf auch nicht mehr aus. Ich habe vor Jahren meine Berechtigungen in der Wertpapierberatung zurückgelegt, weil wir uns damit nicht mehr beschäftigen. Mit Versicherungen beschäftigen wir uns aber sehr wohl und da bitte ich mir ein, da kenne ich mich relativ gut aus. Diese Diskussionen, die werden immer von Leuten angestoßen, zum einen meinetwegen von diesem Chef der Wertpapierabteilung, die auf gut und hoch dotierten Posten sitzen und nicht im freien Wettbewerb, so wie in Österreich der Herr Arbeiterkammerpräsident Kalliauer, der 13.500 Euro im Monat kriegt, 14 Mal und davon 80% in der Pension auch. Aus so einer Situation lässt sich also sehr leicht über Kosten reden und über Versorgung und ob man das braucht oder nicht. Man bestimmt halt über das Einkommen anderer und beurteilt das. Und man muss vorweg, und das gibt es im Leben ja immer, auch Fremdvergleiche machen. Ja, warum gibt es diese Diskussion? Warum wird die nicht geführt bei den Handelsspannen, bei Autos, bei Handys, bei Fertigteilhäusern und dergleichen mehr? Denn eines ist ja klar, das Entgelt für Beratung steht immer zwischen dem Kunden und der Industrie. Und wenn ich der Meinung bin, dass der dazwischen keine Berechtigung hat, dann müsste man immer alles direkt vom Hersteller kaufen, was aber schwer möglich ist. Das heißt, die Problematik ist eigentlich immer auch dominiert aus einer Neidsituation, dass die irgendjemand behauptet, da wird zu viel verdient und oder die Dienstleistung, die ein anderer bringt, nicht richtig einschätzt. Und ich kann nur dazu sagen, ich mache ja diesen Beruf seit 41 Jahren. Mir hat noch nie und wirklich noch nie ein Kunde gesagt, er will wissen, wie viel Provision ich kriege oder dort, wo wir das auch offenlegen, dass ihm das zu hoch ist. Das ist in vielen Fällen eine künstliche Diskussion, die geführt wird und ob was zu hoch oder zu niedrig oder effizient ist. Also Sie haben ja in diesem Vorspann, den Sie uns geschickt haben, steht da drinnen, dass die gesagt haben, in den Ländern, wo es ein Provisionsverbot gibt, sind die Finanzprodukte am effizientesten. Ja. Na, das stelle ich kategorisch in Frage. Effizient ist, wenn es das Effizienteste wäre, es gibt gar keine Kosten. Ja? Und wenn es gar keine Kosten gibt, gibt es weder Berater noch weder Honorarberater noch provisionsabhängige Berater. Also diese Diskussion um diese Entgeltlichkeit einer Dienstleistung, die ist grundsätzlich eigentlich ein bisschen suizidär, als wäre man sich wäre man nicht überzeugt davon, dass das, was man macht, etwas Nützliches, Sinnvolles ist und dass man dafür zu Recht Geld bekommt. Also ich glaube das nicht. Ich bin der Meinung, wir müssen, wenn es notwendig ist, diese Diskussion natürlich führen. Sie wurde ja auch geführt im Vorfeld der IDD und es ist zu keinem Provisionsverbot gekommen, sondern man überlässt es den jeweiligen Mitgliedstaaten, das ist hinsichtlich IDD die geltende Rechtslage. Da hat der Herr zuständige Doktor, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von der FMA schon mal gesagt, naja, wenn es irgendwelche Auswüchse gibt oder wenn das nicht klappt, man hat ja das Provisionsverbot in der Lade und er weiß auch, in welcher Lade das ist. Also es ist nicht so, dass das nicht irgendwo wie ein Damoklesschwert im Raum hängt. Man muss sich halt auseinandersetzen damit und das tun wir, wenn es notwendig ist, aber wenn es nicht notwendig ist, nur weil irgendein Wertpapierdirektor in Brüssel meint, das ist nicht so, also jeden Ball, der irgendwo in die Luft geworfen wird, muss er nicht auffangen, sondern wir setzen uns mit der österreichischen Rechtslage auseinander und da ist das derzeit kein Thema und ich sehe auch keinen Grund, es zu einem zu machen.
Herr Staudinger.
Ja, ich sehe das natürlich anders und zwar speziell beim Veranlagen geht es einfach darum, wir haben jetzt eine Studie gemacht, eine sehr intensive Studie, wir haben 50.000 Veranlagungen analysiert und wir haben festgestellt, dass im Durchschnitt 50% der Rendite durch Kosten und Steuern verloren gehen. Das heißt, wenn am Markt 7% erwirtschaftet werden, bleiben am Kunden 3,5%. Wenn am Markt 5% erwirtschaftet werden, bleiben 2,5%. Im Durchschnitt, wenn 3% erwirtschaftet werden, bleibt 1,5%. Wenn ich jetzt so mit berücksichtige den Inflationsverlust, und den soll ich beim langfristigen Sparen immer mit berücksichtigen, ist auch volkswirtschaftlich sehr, sehr wichtig, dass ich einfach auch die Inflation mit berücksichtige, weil die Leute, die heute sparen, die sollten ja bestenfalls, wenn sie noch irgendwann einmal in der Pension sind, auch den Geldwert haben und nicht nur den Nominalwert, der dann vielleicht um 50-60% weniger ist als zum Zeitpunkt des Sparens. Das heißt, wenn ich heute so hohe Kosten habe in Veranlagungsprodukten, dann muss ich versuchen, um den volkswirtschaftlichen Schaden auch abzuwenden, dass die Kunden eine Chance haben, den Realwerterhalt, also den realen Wert des Ersparten auch wirklich dann zu haben, wenn sie es ausgeben, muss ich schauen, wie ich das hingreift. Wir haben einfach die Situation, dass sich einfach am Markt sehr viel geändert hat. Die Zinsen sind bei Weitem nicht mehr das, was sie mal waren. Das heißt, wenn ich heute ein Zinsniveau bei Anleihen habe von 6% oder 7%, wie wir schon gehabt haben, dann spielt natürlich die Kosten keine so große Rolle wie jetzt. Und da gibt es einen bekannten Spruch von Warren Buffett, der sagt, wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer nackt geschwommen ist. Wir haben jetzt diese Zinsebbe und jetzt sieht man halt einfach die Kosten umso mehr. Und 50% Renditeverlust im Schnitt, wie gesagt, wir haben ja 60-70% Renditeabrieb durch Kosten, ist einfach zu viel. Und bei der Kostendiskussion würde ich ja nicht nur auf Berater gehen, sondern das ist ja die gesamte Finanzindustrie. Wie wir wissen, ist sehr starker Hype rund um ETFs. Ja, also warum sind ETFs so gehypt? Weil sie natürlich sehr günstig sind. 0,2% von der Rendite gehen in der Regel bei ETFs nur verloren. Das ist auch eine falsche Diskussion, ETF, aktiv oder passives Management, weil jeder aktive Fonds trägt ja schon mal einen Klotz am Bein mit sich. Jeder aktiv gemanagte Fonds verrechnet ca. 1,8% Kosten im Schnitt. Templeton Gross als Beispiel. Und davon gingen 0,85% schon an Provision weg. Das heißt, das reine Fondsmanagement von Templeton kostet nicht 1,85%, sondern es kostet nur bestenfalls 1%, manche schaffen es sogar wesentlich günstiger. Was passiert jetzt mit dieser Provision? Die Provision wird jetzt durchgereicht. Die Provision vom Fonds geht jetzt weiter an das Wertpapierdepotstelle oder an den Fondspolizenanbieter. Und der Fondspolizenanbieter behält sich jetzt diese Provision für sich ein, um die Verwaltungskosten zu finanzieren oder gibt einen Teil dieser Provisionen dann an Berater weiter. Und dann habe ich natürlich als Berater noch zusätzlich, dann habe ich natürlich noch die zusätzliche Kostenkomponente, das heißt, das sind die Fondskosten, wo schon Provisionen drinnen liegen, die teilweise beim Produktanbieter hängen bleiben, teilweise am Berater weitergehen. Dann habe ich natürlich Kosten im Produkt. Und wenn ich dann nur Dachfonds auswähle, wie es heute halt auch leider Gottes sehr häufig gemacht wird, die wiederum zusätzliche Management-Ebenen haben, dann habe ich dreimal Kosten bezahlt für einen Fondsmanager, für einen Dachfondsmanager, für einen Produktanbieter und für einen Berater. Und wie gesagt, wenn 50% Rendite abgerieben werden, dann ist es einfach zu hoch. Und zum Thema Provision und Honorar, wenn ich das auch da noch so einbringen darf, es geht ja nicht darum, dass ich weniger verdiene, Herr Mittendorfer, sondern es geht einfach darum, dass ich transparent verdiene, das Geld. Ja. Das heißt, es gibt halt sehr viele Berater auch, wo Lebensversicherungsberatung vielleicht in einer Stunde erledigt ist und bei 150 Euro monatlicher Prämie habe ich halt dann gut und gerne einmal mit Bonifikationen 2.500 Euro verdient. Wenn ich diesem Kunden sage, was ich da an Provisionen bekomme, dann denke ich mir nicht, dass der Kunde sagt, das ist eh alles in Ordnung. Meine Erfahrung ist, dass der Kunde sagt, das habe ich nicht gewusst, habe ich auch nicht wissen können und habe ich auch nicht nachgefragt. Sobald ich beginne, dass ich dem Kunden sage, du, Finanzberatung ist nicht gratis. Ja? Finanzberatung kostet Geld. Wir haben Ausbildungen zu machen, wir haben Technologie anzuschaffen, um unsere Arbeit gut machen zu können, wie jedes Werkzeug auch. Meine Stunde kostet 120, 180 Euro etc. Freier Markt, freier Wettbewerb. Dann passiert was. Es passiert nämlich dann Folgendes, dass der Kunde vielleicht abwägt, welche Information brauche ich jetzt vom Berater und welche Information besorge ich mir vielleicht selber? Was kann ich vielleicht selber machen? Und damit würde man nämlich auch eines schaffen, und das schaffen wir auch, dass Kunden Finanzbildung erfahren, weil Finanzbildung erfahren Kunden nur dann, wenn sie selbst Motivation haben, sich solche Sachen durchzulesen. Und das passiert dann, wenn er sagt, okay, bei dir kostet die Stunde 180 Euro, okay, jetzt machen wir es ein bisschen schärfer, machen wir jetzt nicht 2 Stunden wirklich beieinander sitzen, Kaffee trinken, sondern jetzt machen wir halt wirklich, in einer Stunde möchte ich wissen und dann schaue ich mal, ob ich vielleicht selbst noch das eine oder andere in Erfahrung bringen kann und somit können wir auch Finanzbildung zusätzlich fördern. Genau. Also fürs Erste.
Effizienz, Transparenz, die Vorteile von einer honorarbasierten Bezahlung.
Also, nur 2 Sätze zu dem. Ich bin nicht berufen, wie gesagt, über den Wertpapierbereich zu sprechen. Das, was der Herr Staudinger am Anfang gesagt hat, das darf ein Vermögensverwalter machen und das darf kein Versicherungsmakler machen. Also ich rede nicht über etwas, was wir gar nicht dürfen, sondern es geht nur darum, wenn...
Was meinen Sie, Entschuldigung?
Na, wenn Sie die Produkte, wo Sie also durchreichen, was Fonds, eine Versicherungsmarke darf keine Fonds verkaufen. Ja?
Na, also egal, wie viel Provision.
Das ist was anderes. Ja? Den Schwenk mache ich ja gerade. Ja? Es gibt Fondspolizen mit unterschiedlichen Kosten und diese Kosten sind überall im Angebot, so wie es auch vorgeschrieben ist von der FMA, in der 0% Performance darzustellen und dann gibt es diese Diskussion selbstverständlich. Und sie verkaufen nicht eine Lebensversicherung in einer Stunde, weil allein nicht die Aufklärungsarbeiten, die notwendig sind und der Wünsche- und Bedürfnistest dauert schon so lange. Also, und es gibt also auch für eine Lebensversicherung mit 150 Euro im Monat durch die Aufteilung der Provisionen nicht 2.000 Euro sofort zu verdienen. Also das wird man schon korrekt reden, wie es jetzt ist. Das gab es vielleicht einmal, ist aber längst nicht mehr so. Also diese Diskussion bei einer Fondspolize gibt es natürlich und die ist geregelt. Und mit der bestehenden Regelung kann jetzt Frieden sein oder nicht. Ich bin nicht damit zufrieden. Wir haben auch in der klassischen Lebensversicherung mit Konsumentenschützern verhandelt und ich war da wesentlich dabei über Jahre mit VKI und Arbeiterkammer und Ministerium, dass ja der Großteil der Beratungsleistung bei langlaufenden Verträgen grundsätzlich am Beginn ist und nachher das weniger ist. Das heißt, damals hätten wir uns geeinigt gehabt, das wurde dann nicht umgesetzt, weil die ITP so lange gedauert hat, dass die Provision auf 10 Jahre verteilt ist in der Lebensversicherung, egal ob klassisch oder fondgebunden. Und von dieser Basis an Provision, wie hoch oder niedrig die auch immer ist, werden 30% im ersten Jahr und dann, so wie bei einer Sachversicherung, der Rest von den 70% auf 10 Jahre verteilt, ausbezahlt. Das hätte ich für eine saubere und faire Lösung gehalten, unabhängig davon, wie viel 100% sind. Die Thematik, dass ich sage, wenn der Kunde das weiß, dann sieht er das anders, da habe ich eben andere Meinungen dazu. Ja, meine Lebensversicherungen, die werden nach der Reihe fällig, die halten auch, ich betreue sie auch, obwohl ich keine laufende Provision oder kein laufende Honorar für diese Altverträge bekomme, sondern wir haben 82% unserer Verträge erreichen das Ende des Vertrages. Also ich kann es für mich selbst beurteilen, ich will und werde es nicht für andere beurteilen, ob die solche Prozentsätze haben. Und die Grundsatzdiskussion, also ich glaube nicht, dass ich mit 120 Euro in der Stunde, wenn ich das auf den Einzelfall nehme, eine Lebensversicherung beraten kann. Ich muss ja die Kosten durchrechnen auf alles, auf meine EDV, auf meine Angestellten, auf die Sozialversicherung und so weiter. Ein Installateur oder ein Mechaniker kostet 120 Euro. Ja, also da verkaufen wir uns in Wirklichkeit zu billig. Aber wir sind weit über dem. Es mag ja sein, dass der Herr Staudinger mit der Methode in seinem Segment Erfolg hat. Das steht mir nicht zu beurteilen. Aber es gibt Untersuchungen in Deutschland und in Österreich für den Versicherungsbereich, inwieweit sind Menschen bereit für Honorarberatung. Und das hängt ja mal von der Fragestellung ab, dass er quasi nicht provisionsbelastete Produkte kriegt. Da sagen über 70%, da sind sie dafür. Und wenn man aber dann fragt, und wie viel sind sie dafür bereit zu bezahlen, dann ist das in Deutschland ein Betrag von 50 Euro und in Österreich einer, wir haben eine Strukturanalyse gemacht vor 4-5 Jahren, also es gibt keine aktuelleren Zahlen, das waren 35 Euro. Ja, und diese Diskussion jetzt mutwillig zu führen heißt, ich bringe nicht nur den Berufsstand um, weil die Leute mit Provision verdienen ja nicht so viel. Unsere Strukturanalyse, die, wie gesagt, ein paar Jahre alt ist, heißt, der Umsatz der Versicherungsmakler in Österreich ist im Schnitt unter 50.000 Euro. Der Umsatz, ich rede nicht vom Gewinn. Also das ist ja nicht so, dass da so ein Fetisch ist, da rennen tausende Leute herum, die sich krumm und dämlich verdienen an diesen überhöhten Provisionen. Das stimmt schlichtweg nicht. Das mag im Einzelfall sein, aber das ist keinesfalls der Markt. Und wenn wir in so einer Situation, wo das eigentlich ein Berufsstand ist, der sich sowieso selbst ausbeutet und für viele funktioniert das nur, weil das Büro daheim ist, im Wohnzimmer oder sonst was, dass wir dann nur eine Provisionsdiskussion vom Zaun brechen, das finde ich eigentlich suizidär und frivol. Und dann muss ich auch dazu sagen, dieses Honorarsystem, das hat ja zusätzliche Kosten. Ich muss eine Honorarnote stellen, ich muss verusten, da kommen schon mal 20% drauf. Übrigens habe ich diese Diskussion ja schon vor Jahren mit dem damaligen Konsumentenschutzminister Buchinger geführt, weil der wollte in Österreich so ein Provisionsverbot durchführen und ich hatte einen klärenden Termin mit ihm und er hat es dann wieder fallen gelassen, weil in der nächsten Sekunde kommt dann die Schwarzgelddiskussion. Ja? Das darf man nicht vergessen. Das Honorar steht zwischen Berater und Beratenem. Und wenn das per Honorar ist im Privatbereich, also die Verlockung, brauchen sie eine Rechnung, na, das kennen wir aus anderen Branchen. Also wir sind in der Sekunde, kommen aus einer Branche, wo es 0% Schwarzgeld gibt, in der Schwarzgeldbranche, dass man sagt, na, wenn einer das zu viel ist, dann braucht man keine Rechnung, drin ist anders. Also ich bin auch aus diesem Grund kategorisch dagegen. Es ist auch teuer in der Verwaltung. Ja, Provisionsnote von Versicherung, da geht es zwar um tausende kleine Positionen und das kann ich kontrollieren, aber das kommt regelmäßig und ich gehe jetzt auf die lebenslange Provision, die der Herr Staudinger vertritt, wenn es bei den ungezielten Verträgen, dann ist auch die Frage, wie verwalte ich denn solche Verträge in der Lebensversicherung, an der 30 Jahre rennt. Das Durchschnittsalter des österreichischen Marktes ist 53, das heißt, der kriegt maximal die Hälfte der Provision dann tatsächlich, weil dann ist er schon in Pension. Also da gibt es eine nur im Lebensversicherungsbereich. Eine ganze Menge Argumente dagegen, aber dass diese Diskussion, wenn wir die jetzt mutwillig führen und wir machen ein Provisionsverbot in der Lebensversicherung, egal mit welchen Argumenten, also nehmen wir an, die setzen sich durch, dann haben wir es am nächsten Tag sofort in der Sachversicherung und dort ist es noch fataler als in der Personenversicherung.
Danke. Ja, also zum Thema Schwarzgeld, auf das möchte ich jetzt nicht wirklich eingehen. Zum Thema Provision, 5% Provision von der Prämiensumme ist ein üblicher Provisionssatz. Bei 30 Jahre Laufzeit ist eine übliche Laufzeit, komme ich auf eine Provision von 2.700 Euro. Das ist das, was wir überall in den Verträgen im Durchschnitt im Prinzip so sehen, von der Höhe her.
Aber Sie haben gesagt, gleich. Ja? Ich habe gesagt, das gibt es nicht gleich. Ja? Sie haben gesagt, da ist ein Kunden und hat 2.000 Euro verdient. Und gerade am Anfang haben Sie erklärt, wie die Dinge weniger werden durch die Inflation. Also entweder das eine oder das andere. Wenn Sie der Meinung sind, das ist zu hoch, das ist das eine, aber er kriegt es eben nicht gleich. Sondern er kriegt, wenn in der Höhe überhaupt laufend.
Naja, er kriegt die Auszahlung gleich, er hat eine Stornohaftungszeit. Die Provision wird doch gleich ausbezahlt und dann habe ich eine Stornohaftungszeit von 5 Jahren oder bei einigen Verträgen von 10 Jahren.
Ja, aber Sie reden ja von den gezimmerten Verträgen, wo die Provision auf Leben aufgeteilt ist. Da kriegt das nicht gleich, da kriegt das
laufend. Ihr redet von den Verträgen, die üblich am Markt sind, gezimmerte Verträge mit Abschlussprovision. 5% der Prämiensumme ist ein üblicher Provisionssatz. Bei 30 Jahren Laufzeit komme ich auf 2.700 Euro ohne Bonifikation. Das ist der Fakt. Also das kann ich bei vielen Verträgen genauso nachlesen. Es geht bis 6-7%, manche haben ein bisschen weniger und so weiter. Aber lassen Sie mich mehr aus der Kundensicht sehen. Ja? Weil wir müssen in diesem Dreieck Produktanbieter, Berater und Konsument leben wir alle vom Kunden. Wir leben vom Kunden und bei Ihnen, Herr Mittendorfer, das glaube ich Ihnen auch gerne, dass wirklich sehr viele Verträge, ich glaube über 80% haben es vorhin gesagt, auch den Ablauf erreichen. Wir wissen aber, dass es in der Branche nicht so ist. Warum ist es in der Branche im Durchschnitt nicht so? Wenn ich jetzt egal, jetzt nehme ich Fondspolizen wieder her mit 5%iger Rendite, die am Markt erwirtschaftet wird, 5% Rendite, wo am Markt erwirtschaftet wird, brauche ich bei einer Laufzeit von 30 Jahren 15 Jahre, bis der Kunde wieder den Rückkaufwertbetrag hat, den er einbezahlt hat. Das heißt, er ist 15 Jahre im Minus. So, wenn jetzt der Kunde von mir 2 Stunden beraten worden ist, 3 Stunden beraten worden ist, und dann sagt er, okay, passt, ich mache das. Es wird immer geschaut, was kommt hinten raus nach 30 Jahren, was kommt hinten raus an Ertrag, ja, erstens. Es wird meistens nicht drauf geschaut, auf diese seitenweise Rückkaufwerttabellen, weil die einfach sehr, sehr, sage ich mal, es ist viel zu viel Information. Der Kunde kann das nicht alles durchlesen und ich bin auch der Meinung, dass nicht unbedingt der Berater immer genau auf diese Punkte, auf diese Wunde hingreift. Jetzt müssen Sie noch vorstellen, was passiert. Der Kunde schließt es ab. Und sagt, okay, bei einer Rendite von X% habe ich nach 30 Jahren den und den Gewinn zu erwarten. Das hat er im Kopf. Wenn er aber jetzt im Monat 100, 150 Euro einzahlt, irgendwann einmal fängt er an und zu schauen, okay, wie viel habe ich einzahlt und wie viel ist mein Geld wert. Und wenn der nach 10, 12, 15 Jahren sieht, er ist immer nur im Verlust, dann kann er das gar nicht mehr zuordnen, woher kommt der Verlust. Kommt der Verlust aus den Kosten? Oder kommt der Verlust, weil sie die Veranlagung nicht so entwickelt hat, wie er glaubt hätte, dass es entwickelt? Sprich, Zinsen sind gefallen, Aktienmärkte haben geschwankt. Wir haben in der Regel Mischprodukte, die in beiden Assetklassen investieren. Er kann es nicht zuordnen, er sieht nur, es ist schlecht. Ich sehe als Konsument, ich habe was gezahlt, ich kriege nichts, das rentiert sich nicht und bin unzufrieden. Geht dann vielleicht zu einem anderen Berater und der andere Berater hat überhaupt keine Motivation, ihm den Vertrag gut zu reden, sondern der hat aufgrund des Provisionssystems nur die Motivation oder der kann nur was verdienen, wenn er sagt, ja passt, habe ich gesehen, ist ein schlechter Vertrag, sagst du, habe ich was Besseres für dich, machen wir was Gescheiteres und die Provisionskaskade beginnt von vorne wieder zu laufen. Und solche Kunden, wenn, und das passiert in der Praxis leider Gottes, Es muss eh nicht der zweite Fall auch noch passieren, aber wir haben genügend Fälle am Tisch, wo das genau passiert ist, egal wo er hingegangen ist, egal ob er gegangen ist zu einer Bank, zum Versicherungsmakler oder zum Außendienst. Oft ist gesagt worden, ja, ich habe was Besseres und wir beginnen mit einem guten neuen Produkt. Aber wenn auch das nicht der Fall ist, ein Kunde ist, wenn er das klar und deutlich aufgezeigt bekommt und mit unserer Software, mit unserer Grafik haben wir einfach die Möglichkeit, dass wir es leicht und verständlich dem Kunden zeigen. Ein Kunde will nicht 15 Jahre warten, bis er wieder das Geld rückbekommen würde, was er einbezahlt hat. Das will er nicht. Und wenn er die Alternative sieht, vielleicht das noch zum Schluss, dann gebe ich Ihnen gern wieder das Wort auch zurück. Wir haben die Möglichkeit, wenn ich heute ein Honorar verrechne von 3 Monatsprämien, das ist so unser Honorarsatz, das heißt bei 150 Euro 450 Euro, dann habe ich bei einem 150 Euro Sparplan nach 30 Jahren fast, bei guter Produktwahl, fast eine Verdoppelung des Gewinns. Also das Potenzial, wie weit da die Schere auseinandergeht, da geht es um 20.000 Euro, ob ich jetzt einen teuren Tarif mit Provision auch habe, da geht es nicht nur um Provision, sondern um kosteneffiziente Produkte, oder um einen Durchschnittsvertrag.
Also ich habe ja überhaupt kein Problem, was kosteneffiziente Produkte anlangt. Das ist eine gesetzliche Aufgabe jedes Maklers, dass er sich um das kümmert. Ja? Ich bin nur gegen die Honorarberatung. Und weil ich meine, dass sie per Saldo schlecht ist. Und Sie müssen ja vergleichen, welche Fonds sind es, welche Produkte gibt es überhaupt, die provisionsfrei sind. Da gibt es ja nicht allzu viel am Markt, auch nicht in den Fondspolizen. Ja, also so ein Gmadewesen ist es nicht. Das ist ja in erster Linie eher ein theoretisches Thema und kein praktisches. Aber was Sie vergessen, und damit rede ich nicht hohen Kosten, das Wort, aber ich möchte Ihnen eine grundsätzliche Diskussion einbringen. Wenn wir Beratung fokussieren auf Kosten, dann tun wir dem Kunden nichts Gutes, weil dann verwenden sie die Beratungszeit drüber zu sagen, da verdient man mehr, eine weniger, sondern das Entscheidende, die beste Beratung ist, den Kunden überhaupt einmal aufzuklären, was braucht er, welche Versorgungslücken hat er, und dann ebne ich ihm den Weg zu dieser Entscheidung, und die ist ja nicht so einfach. Und eines kann ich Ihnen sagen, ja, keiner meiner Lebensversicherungskunden, und wir haben im Jahr ungefähr 100 Fälligkeiten, ist glücklich über die Auszahlung, weil sie ist überall niedriger, jetzt rede ich von klassischen Versicherungen, als ursprünglich prognostiziert. Also zunächst einmal sind die Leute unzufrieden. Wenn man mit den Gewinnbeteiligungen, früher hat man das ja nicht angeschaut, jetzt kriegt man jährlich eine Wertnachricht und die Leute haben die teilweise noch was vor 20 Jahren war. Dann muss man darüber reden, wie das Zinsniveau sich entwickelt hat. Dann sehen die Kunden, dass sie halt vor 10 und 15 Jahren wesentlich mehr Zinsen am Sparbuch gekriegt haben und jetzt kriegen sie keine mehr. Und erst wenn ich dem Kunden erkläre, dass seit Jahren seine Versicherung draufzahlt, die Gesellschaft, weil er einen Garantiezins nur hat von 4,25% oder 3,5% in den Vertrag und keine Versicherung schafft derzeit mehr als eine Gesamtverzinsung von 3,75%, dann auf einmal sind diese Kunden glücklich und weil sie sich freuen, das ist offenbar ein Teil der Mentalität, der Schaden des anderen, in dem Fall der Versicherung, wird als eigener Gewinn gesehen und dann war das auf einmal eh super. Das ist die eine Geschichte. Also man kann das nicht nur rational bezeichnen. Das zweite ist, wir wissen alle nicht, wie lange diese Null- und Minuszinsen laufen. Wenn ich jetzt jemanden berate, und ich führe ja noch immer neue Gespräche, die Leute sind natürlich bedeutend jünger als ich, was dann zu seinem 60., 65., 70. Lebensjahr, wann immer dann das Pensionsalter erreicht ist, was dann passiert, wenn man sich die demografische Situation in Österreich anschaut, dann weiß man, es gibt eine massive Versorgungslücke. Und das Thema, über das wir reden müssen, ist, diese Versorgungslücke kleiner zu machen. Und wenn jemand mit 65 Jahren eine Versicherungsleistung ausbezahlt kriegt, dann geht es nicht in erster Linie darum, wie gesagt, ich scheue diese Diskussion über Kosten und Rendite keineswegs, aber man muss den Fokus anders richten, dann geht es nicht darum, mit wie viel Prozent hat diese Veranlagung rentiert. Das wissen wir ja nicht, weil wir nicht wissen, was die EZB in Zukunft macht, und das hat ja gewaltige Auswirkungen, sondern es geht darum, dass überhaupt was da ist. Und ich fürchte, mit dieser fokussierten Diskussion auf Kosten und Provision oder was auch immer, lenken wir von der eigentlichen Situation ab, dass es gewaltige Versorgungslücken gibt. Ja, dass ich das günstigstmögliche Produkt anbiete, das setze ich voraus, aber das ist nicht das goldene Kalb, um das ich herumtanzen möchte, dass ich sage, ich habe dem Kunden was Gutes getan, dass ich ihm die niedrigstmöglichen Kosten verschafft habe. Das ist schön, aber es nutzt nichts, wenn er es nicht abschließt, dann hat er trotzdem mit 60 oder 65 Jahren nichts, sondern ich muss ihn auch zu einer Entscheidung bewegen.
Ja, aber...
Wir haben noch 8 Minuten.
Darf ich da kurz eben antworten? Es ist Fakt, das kann ich Ihnen bei vielen, vielen konkreten Fällen belegen, im Prinzip bei alle Fälle, oder schauen Sie noch unsere Studie gerne an. Es sind die Kosten, die dafür sorgen, dass der Kunde, überwiegend die Kosten, die dafür sorgen, dass der Kunde nicht netto 2% am Vertrag verdient hat, dass er den Inflationsverlust ausgeglichen hat. Die Qualität und die Aufteilung der Veranlagungsklasse ist ein anderes Thema. Ich glaube, da sollten wir uns klar auch distanzieren, dass wir die Glaskugel haben, weil der Kunde möchte natürlich, dass wir dem Kunden sagen, na, wo soll die veranlagen? Soll die jetzt in Aktien gehen? Sind die Aktienmärkte gut? Oder soll die in Anleihen gehen? Oder sonst was? Das weiß eh keiner, wohin es geht. Da müssen wir, das ist die Beratungsleistung, die wir leisten können, und um Kunden aufzuklären, welche Anlageklassen gibt es, welche Vor- und Nachteile habe ich. So. Wenn er sich aber dann für eine Anlageklasse entscheidet, und ich denke, es geht nur mehr mit mindestens 50% Aktienanteil, damit ich langfristig über die Inflationsrate komme, dann bin ich sofort bei den Kosten. Weil wenn ich heute 50% in Aktien, 50% in Anleihen investiere, bin ich bei der Fondspolize, bin ich bei den Kosten. Wie viel schrubbt mir welcher Apparat weg? Und da ist es ein großer Unterschied, ob von 5% noch am letzten Endes nur 2% überbleiben für den Kunden oder ob vielleicht 3,5% oder sogar 4% überbleiben für den Kunden. Und das ist dann das Entscheidende, ob er im Alter wirklich wieder das Geld hat, was er einbezahlt hat, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, oder ob er wesentlich weniger hat. Und das ist Fakt, dass einfach die Kosten eine sehr, sehr große Rolle spielen. Nur 1% Kostenunterschied. 1% Kostenunterschied bezogen auf den Depotwert bei 150 Euro auf 30 Jahre bedeuten 20.000 Euro mehr oder weniger.
Also, ja, Herr Badinger, ich kann es nicht rechnen. Aber ja. Die Frage ist, worauf fokussieren? Sie sagen jetzt einen 3-Monats-Prämien. Ich nehme jetzt Ihr Beispiel. Ich weiß ja nicht, wie groß der Anteil in Ihrem Unternehmen von Honorarumsatz ist und von Provisionsumsatz. Bei uns sind die Honorare 5% vom Gesamtumsatz. Aber vielleicht findet dann einer, Sie sagen 450 Euro, vielleicht findet er dann einen Honorarberater, der sagt, ich mache es um 200 oder um 150 Euro. Das ist doch eine negativ-destruktive Diskussion. In Deutschland, da weiß ich es, aus der Finanzindustrie, gibt es ja dieses Thema Honorarberatung immer, und das wird auch ziemlich öffentlich gepusht. Und dann schaut man sich diese Honorarberater an, die mit relativ niedrigen Honorarsätzen arbeiten. Und wenn es dann zum Abschluss kommt, dann gibt es zufällig im Nebenbüro die angestellte Ehefrau dieses Honorarberaters, die dann ein normales, provisionsbelastetes Produkt verkauft. Also Sie müssen ja auch die Missbräuche sehen. In Österreich war vor ein paar Jahren einer da, so eine Gruppe, die hat dann das VKI mit Mühe beklagt, haben, glaube ich, in 2 Instanzen sogar verloren, wo man gesagt hat, wir verkaufen provisionsfreie Produkte, und man hat nebenbei einen Beratungsvertrag verkauft, Sie kennen die Geschichte sicher, der das 2,5-fache gekostet hat als die Provisionsbelastung. Also wir nähern ja damit erst recht die Bücher, die scheinbar mit der kostenlosen Produktgeneration bei der Tür einkommen und meinen geringen Honorar und dann über die Nebentür mit einem Mehrfachen rausgehen. Also ich an den Früchten sollte sie erkennen, sagt die Bibel, die Gesamtumsätze in Provisionen in Österreich sind nicht so exorbitant, dass man meinen könnte, das ist so eine riesige, gut verdienende Industrie. Ich spreche Ihnen persönlich das nicht ab. Die Frage ist nur, wie multiplizierbar ist ein System, wenn sie es umlegen auf das ganze Land. Und ich glaube, wir zertrümmern die Beratungssituation der Kunden. Man hat es ja in England gesehen, weil das der Herr Setz uns geschickt hat. Also in England sind die Kleinanleger unter den Tisch gefallen, weil sich das keiner mehr leisten konnte oder wollte. Da geht es ja auch um die Emotion. Die Menschen sehen nicht die 20.000 Euro, die sie vorgerechnet haben auf 20, 30 Jahren, sondern er sieht vielleicht die 500 Euro, was er jetzt zahlen muss. Dass das eine dumme Berechnung ist, da bin ich Ihrer Meinung. Aber Entscheidungen fallen häufig nicht rational, da sind wir uns ja einig.
Noch bitte ein kurzes Schlusswort für beide.
Bitte?
Herr Staudinger, vielleicht noch ein kurzes Schlusswort. Wir haben noch 3 Minuten.
Okay, ich halte mich ganz, ganz kurz. Ich weiß, dass es ja auch schwierig ist. Das ist keine Gmadewiesen, also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das heißt, am Kunden zu konfrontieren mit 1.800 Euro Honorar, wenn er höhere, also wir haben Kunden, die zahlen 1.800 Euro Honorar, weil er 500 Euro, 600 Euro im Monat bezahlt. Wir haben da aber auch Kunden, die zahlen 150 Euro Honorar, weil er mit 50 Euro beginnt. Für den mit 50 Euro sind 150 Euro Honorar auch viel. Ja, wo sagt, boah, das ist, jetzt muss ich was zahlen, woanders kriege ich Vignetten gratis. Ich muss ihm das halt natürlich erklären, dass die Vignette nie gratis ist, sondern er zahlt die doppelt und dreifach. Ich sage immer, wenn du Vignetten zu einem Versicherungsanlageprodukt gratis dazu kriegst, dann kannst du dir sicher sein, das ist die teuerste Vignette deines Lebens. Weil die hat da nämlich nicht 100 Euro gekostet, sondern die hat da 800 Euro gekostet in Wirklichkeit oder mehr. Was sage ich nur zum Schluss? Es ist nicht einfach, der Umstieg, da bin ich voll bei Ihnen, aber es würde dem Finanzplatz gut tun, es würde dem qualitativ hochwertigen Berater gut tun und dem Konsumenten gut tun und letzten Endes auch dem Produktanbieter, weil mit aufgeklärten Konsumenten Berater mit hoher Qualität, die das durchsetzen können, auch wirklich eine Chance besteht, dass der Konsument das, was er kauft, versteht und dies auch akzeptiert und weiß, was er dafür bezahlt hat. Und auch wenn er betreut wird, zahlt er wieder Honorar. Er geht zu mir, wenn er sagt, zieht zu unserer Stunde zusammen, jetzt möchte ich was wissen, dann weiß er, das kostet 120 oder 180 Euro. Und der kommt mir ganz anders. Ja, also der kommt ganz anders rein, der schätzt mich auch anders, weil er weiß, das kostet ihm das. Der kriegt jetzt die Rechnung, der Aufwand und das mit der Mehrwertsteuer, da bin ich voll bei Ihnen, das ist nicht lustig. Und die Hürden oder die Bequemlichkeit, die ein Provisionssystem bietet, hat viele Vorteile. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber letzten Endes ist es, wenn man es mittel- und langfristig sieht, für den Finanzplatz aus den Gründen, die ich jetzt gesagt habe, bin ich davon überzeugt, besser. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es nur mehr eine Frage der Zeit ist, bis es kommt.
Wollen wir dann vielleicht noch 5 Minuten weitermachen? Oder?
Ich brauche eigentlich nur 2 Sätze dazu. Ja. Ich glaube, dieses Umlageverfahren über die Provision ist kostengünstig und es ist auch fair und ermöglicht Breiten. Ich rede ja nicht über Ausnahmen. Ob die Honorarberatung für 3 oder 5% der Bevölkerung oder für 8 gut ist, über das kann man diskutieren. Aber für den Großteil des Marktes ist das gegenwärtige System das Bessere. Ich sage nicht das Beste.
Wir werden jetzt gleich rausgeworfen.
Weil die idealisierte Welt, wie es der Herr Staudinger sagt, die haben wir heute noch nicht. Und bis wir die haben, werden dann 99% der Berater, die es jetzt gibt, von denen die meisten gut sind, verhungert.